Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es um die Entwicklung von KI in der Hauptstadtregion und bei mir ist Professor Dr. Thorsten Schaub von der Universität Potsdam. Thorsten Schaub lehrt und forscht am Institute of Computer Science der Universität seit 1997 und setzt bei seiner Arbeit einen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz. Dabei unterrichtet er nicht nur die nächste Generation von Entwicklerinnen und Entwicklern, sondern bringt auch Potasco Solutions ins Leben. Worum es dabei geht, erzählt er uns gleich selbst. Ich bin Ihr Host Christina Bodrasic-Birnic vom Mittelstand Digitalzentrum Zukunftskultur und wir unterstützen im Rahmen des BMWK-Förderschwerpunkts Mittelstand Digital deutschlandweit kleine und mittlere Unternehmen in Fragen der Digitalisierung und Unternehmenskultur. Professor Schaub, Ihnen ein herzliches Willkommen. Jetzt ganz offiziell, wir sind sehr froh, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin schon gespannt.
Sehr schön. Bevor es überhaupt losgeht mit meiner langen Liste von Fragen, wir schwimmen ja oft immer zwischen den Begrifflichkeiten künstliche Intelligenz. Was ist das? Was ist das nicht? Wenn ich jetzt schon mal einen Experten hier im Studio habe, würde ich auch gerne wissen, was denken Sie denn oder wie würden Sie uns das erklären, künstliche Intelligenz? Naja, nicht erklären, aber die Begrifflichkeiten fürs Erste.
Ja, zunächst mal sollte man sagen, dass ja heutzutage so diese populärwissenschaftliche Meinung kursiert, dass künstliche Intelligenz gleich maschinellem Lernen sei, was es natürlich nicht ist, sondern künstliche Intelligenz ist ein sehr breites Feld, wo es mehr als ein Dutzend von Themengebieten gibt, wo so ein maschinelles Lernen eines ist, Handlungsplanung und Scheduling ein anderes, Bilderkennung, Robotik, so gibt es ganz, ganz viele Felder sozusagen und es ist ein sehr reichhaltiges und auch sehr tiefes Feld, ja, weil es eben auch an sehr viele andere Sachen andockt, wie zum Beispiel auch industrielle Komponenten auf der einen Seite, das heißt, wie steuere ich logistische Prozesse und auf der anderen Seite philosophische oder auch kognitive, wie macht es der Mensch oder was ist jetzt ein gutes Vorgehen und was ist ein schlechtes Vorgehen, ja. Also es geht davon dahingehend eine ganze Ecke weiter als die klassische Informatik, würde ich ganz frech sagen.
Ja, gut gesagt, auf jeden Fall. Sie sind an der Uni Potsdam schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Na, was macht Potsdam für Sie als Standort technologischer Entwicklung überhaupt so interessant?
Ja, zunächst mal ist der Potsdam-Berlin als Großraum, in der Reihenfolge natürlich, sehr interessant, ja. Und ich meine, die Universität Potsdam hat mich eigentlich am Anfang, als ich hergekommen bin, dadurch fasziniert, dass hier was am Aufbauen war. Und das war eigentlich eine super spannende Sache. Und was ich dann kennengelernt habe, als ich hier war, war einfach, dass Potsdam vom Design her eben mit kleinen Strukturen operiert und dadurch eben sehr stark auf Interdisziplinarität setzt. Wenn man es an der Informatik festmacht, es gibt in Deutschland ja sehr große Informatiken, ja, mit 40, 50 Professuren. Die gibt es in Potsdam auch, nur nicht im Institut für Informatik. Ja? Also hier, wir im Institut haben wir sozusagen die Kerninformatik und die ganzen, wir sagen auf Bindestrich Informatiken, wie Bioinformatik, Wirtschaftsinformatik, Computerlinguistik, chemische Informatik, die sitzen in den Fächern. Ja? Und das macht die ganze Sache sehr spannend, weil man dann sozusagen relativ leicht interdisziplinär forschen kann. Und Informatik an sich ist interdisziplinär, weil Informatik forscht ja nicht in sich. Wir haben ja immer nur, also Informatik ist ja sozusagen eher eine Servicewissenschaft, die sozusagen Anwendungen aus anderen Bereichen aufnimmt und die dafür sozusagen Methoden entwickelt.
Das finde ich sehr, sehr wichtig auch zu erwähnen, ne? Dass man immer gemeinsam arbeiten muss. Darauf komme ich später auch nochmal zurück, aber nochmal ein bisschen eine Vertiefung in Ihre aktuelle Arbeit an der Uni Potsdam. Sie haben ja in etwa 20 Arbeitsgruppen an der Uni rund um das Thema künstliche Intelligenz. Wie schaffen Sie es, so viele Studierende für dieses Thema zu begeistern und zu einer vertieften Auseinandersetzung zu motivieren?
Ja, also ich denke, man muss zunächst mal unterscheiden zwischen KI-Machern und KI-Anwendern. Ja, also Leute, die sozusagen KI-Technologie produzieren, Leute, die KI-Technologie sozusagen verwenden. Und KI-Technologie war und ist eben jetzt populärer in der Hinsicht immer eine Technologie sozusagen, die in alle, eine Querschnittstechnologie, die in sehr, sehr viele Bereiche reingeht. Also ich bin ja einer von den KI-Bauern, ja, sozusagen, der auch KI konstruiert und KI-Systeme sozusagen baut. Und so haben wir vielleicht ja noch einen oder anderen, aber die meisten sind eben Anwender, die nehmen sozusagen KI-Tools und arbeiten dann damit und lehren das auch entsprechend den Studenten. Wir haben dazu sozusagen gemeinsam die Informatik und die Computerlinguistik vor 5 Jahren einen KI-Studiengang auch ins Leben gerufen. Der nennt sich nicht KI, sondern Cognitive Systems, weil damals KI so ein bisschen ein Schimpfwort war, im Gegensatz zu heute. Das heißt, und der beruht auf 3 Säulen. Verarbeitung natürlicher Sprache, maschinelles Lernen und Wissensverarbeitung. Und Wissensverarbeitung ist da mein Gebiet dabei. Und da ist es schon so, dass wir richtig sozusagen in die Tiefe gehen und den Studenten eben auch vermitteln, nach welche Konstruktionsprinzipien, wie man KI-Systeme baut, was man da bedenken muss, was die Fundamente, die Grundlagen davon sind. Da gehen wir also sehr, sehr stark in die Tiefe. Und dann gibt es eben auch sehr viele Veranstaltungen, wo einfach sozusagen out of the box Sachen angewendet waren. Und wir sind mittlerweile, stehen wir da auch, denke ich, gut da. Wir haben also jedes Jahr Leute, die also express nach Potsdam kommen, um unsere Technologie sozusagen auch zu lernen. Wir haben Leute aus Japan gehabt, aus Russland, aus USA. Ja, also es ist eine spannende Sache. Und dann haben wir jetzt auch noch sozusagen wegen dem Hype sozusagen mit maschinellem Lernen und Data Science auch noch einen Data Science Masterstudiengang. Und das ist sehr, sehr beachtlich, weil wir haben da jedes Jahr über 1200 Bewerbungen. Also in unserem Cognitive Systems haben wir auch sehr viele, also sehr viele sozusagen, was normal ist. Also wir haben 160 oder 170 oder sowas. Und da werden jeweils auch nur 20, 30 Leute zugelassen. Ja. Also das heißt, wir haben dann auch den Luxus sozusagen mit hochmotivierten und hochmotivierten und auch sehr guten Studenten zu arbeiten.
Ja, und das Know-how, wenn Sie sagen, ne, allein schon für den Data Scientist Studiengang, Data Science ist, dass da so viele über 1000 Bewerber kommen, das liegt vielleicht auch daran, es ist gefragtes Wissen. Also es ist ein Hype, aber mehr noch als ein Hype, tatsächlich gehen wir ganz stark in unserer Zeit in die Anwendung. Und ich erinnere mich an unser Vorgespräch, wo wir von KI-Sommern und KI-Wintern gesprochen haben. Sind wir denn jetzt gerade in einem Sommer oder wie funktioniert das?
Ja, wir sind in einem Hochsommer im Moment, ja. Also im Moment sozusagen ist, was den aktuellen Sommer so, oder Hochsommer sogar auszeichnet, ist, dass es eben auch eine populäre Meinung ist. Meine Mutter weiß davon, ja. Also sie hat eine Alexa und redet mit der so ungefähr, ja. Ja, das war mein Speaker, der gerne Alexa werden würde.
Ich hab's
Und
gehört.
ich meine, nur mal zwei Eckpunkte. Ein KI-Sommer, an den ich mich entsinne, war 93. Da war es so, dass ein Logistiksystem, ein KI-gesteuertes Logistiksystem, den Desert Storm, die Logistik im Desert Storm, das war der erste Irakkrieg, gemanagt hat. Und das Geld, was damit der US-Armee gespart worden ist, war weit mehr als das, was je in Forschung in KI in den USA investiert worden ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Hat aber niemand mitgekriegt. Das weiß jemand in der KI, das war immer The Tiger in the Cage. Das war sozusagen damals das Motto. Dann, wie gesagt, 10 Jahre später, 93, ja, 2000, 2003 sozusagen, war ich auf der amerikanischen KI-Konferenz, sollte KI abgeschafft werden. Da war Panel-Diskussionen mit Repräsentanten, also mit Mitgliedern des Repräsentantenhauses, wo es darum ging, da wurden gerade Leute durch Drohnen sozusagen getötet. Dann ging es ums autonome Fahren. Die Gesellschaft hatte Angst davor und da waren Leute, die haben gesagt, genauso wie meinetwegen jetzt Nuklearphysik abgeschafft werden sollte, auch KI nicht mehr gefördert werden, nicht abgeschafft, nicht mehr gefördert werden. Ja? Also das war dann der riesige KI-Winter. Dann ein Sommer auch, den keiner mitgekriegt hat, ist: Wir alle benutzen Handys, Computer. Die Technologie, die deren Korrektheit sichert, die verifiziert sozusagen, das ist eine KI-Technologie. Das wissen Leute in der Informatik, in der KI, aber normal, wenn sie jemanden auf der Straße fragen, ja, das funktioniert ja, ja, aber dank KI. Ja? Also, wie gesagt, das ist der große Unterschied im Moment sozusagen, dass das eine sehr populistische Sache ist. Und die können auch im Endeffekt, ich meine, wie gesagt, ich mache KI seit 88. Als Werkstudent habe ich dabei bei Tell in Frankfurt gearbeitet. Ein KIler wird nie KI über KI reden. Das ist irgendwie, weil das irgendwie muss immer vorsichtig sein, weil das immer, es gibt sehr viel Zeiten, wo das ein Unwort ist. Mittlerweile sozusagen, wenn Leute mit dauernd über KI reden, dann müssen sie immer vorsichtig sein. Ja, aber wegen diesen Wintern sozusagen und Sommern, die da immer eine Rolle spielen, wo man einfach sehr vorsichtig ist, ob man das so hypt oder nicht.
Genau. Ja, man will ja auch nicht, dass die Projekte gestrichen werden vor lauter Angst.
Ja.
Ne? Okay, an der Uni Potsdam, in diesen Arbeitsgruppen, die Sie da haben, was für Lösungen werden da denn entwickelt und haben Sie vielleicht auch ein oder zwei Beispiele, wie solche Lösungen gerade im Entwicklerteam, was ja auch der kleinere Teil ist, ne, wie Sie sagen, die bereits in kleinen und mittleren Unternehmen vielleicht eingesetzt werden oder eingesetzt werden könnten?
Ja, also wie gesagt, die Technologie sozusagen, die wir hier bei mir in der Arbeitsgruppe entwickeln, die, als ich hier ankam, 1997, da habe ich noch mit Reinhold Kliegel aus der Psychologie sozusagen über Phänomene geredet. Wie kann man sozusagen solche gewisse Prinzipien, die der Mensch hat, sozusagen auf den Rechner abbilden und wie ist die Diskussion? Also das kam aus dem Philosophischen, dann haben wir sozusagen die ganzen Sachen formalisiert und dann irgendwann kamen die ersten Systeme. Und mittlerweile haben wir eine Ausgründung sozusagen. Wir können also diese Technologie, die wir über 20 Jahre entwickelt haben, auch jetzt in die Industrie reintragen. Leider haben wir keine Kunden in Brandenburg, aber in Süddeutschland, in der Schweiz, in den USA, in China sozusagen. Und da gibt es sehr viele Anwendungen dafür. Also mal ganz einfache Sachen zu nennen. Für die Schweizer Bundesbahn machen wir jetzt mal Bezugdisposition und Schichtplanung. Oder
Super.
auch, wir haben auch ein Raumplanungssystem für die gebaut, wo die Idee ist, man trägt seine Termine ein, da werden automatisch Räume zugewiesen, je nach Kapazitäten. Und eine ganz einfache Sache, wir konfigurieren Anlagen und da muss irgendwann mal so eine Stückliste generiert werden. Das heißt, welche Schrauben müssen denn mitgenommen werden? Und auch das sozusagen ist ein ganz profanes Problem, was jedes kleine oder mittelständische Unternehmen hier hat. Aber wenn sie das sozusagen entsprechend skalieren, wenn da jetzt irgendwie eine Anlage, was weiß ich, nach Ostasien transportiert, wir müssen genau wissen, was sie brauchen und auch welche Hersteller gerade da sind, was gerade verfügbar ist, wo ich dann irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr von dem einen Hersteller kaufe, vielleicht reduzierte Preise kriege, von der bestehenden Konfiguration die Stückliste zu generieren, ist ein extrem spannendes Problem. Und wenn sie das automatisch machen können, haben sie einen enormen Wettbewerbsvorteil. Also gerade bei der Anlagenkonfiguration war es so, dass die teilweise, da waren 20 Leute involviert, die haben Telefonkonferenzen innerhalb vom Unternehmen gemacht. Heute drücken sie auf den Knopf und wir generieren sozusagen eine erste Konfiguration von einer Anlage, haben auch mal eine erste Stückliste und können dann ein Angebot abgeben.
Was für ein
Wie
Ersparnis
gesagt,
von Zeit und anderen Ressourcen, ja.
ja, ob das wie gesagt auf kleine Unternehmen jetzt, das ist ja auch eine Frage des Preises am Ende, ja. Aber ich meine, ich weiß, ich habe vor einigen Jahren an diesem Programm teilgenommen, wo es darum geht, was die IHK Potsdam organisiert hat, wo es darum geht, dass Firmenchefs und Professoren sozusagen mal Rollen wechseln und austauschen. Und da war es auch so, ja, dass in dem Unternehmen der arme Betriebsleiter, der hat jeden Sonntag Nachmittag da gehockt und hat seinen Schichtplan umstellen müssen, weil der eine krank geworden ist oder musste da was gemacht werden sozusagen. Und das wird alles dann mit der Hand gemacht in den Unternehmen. Das heißt, je größer das Unternehmen wird, umso mehr ist eigentlich der Druck auch da, das zu automatisieren, weil das ist so eine Trivialität für eine Maschine, aber so kompliziert für einen Menschen.
Ich weiß jetzt auch, dass die Uni Potsdam eine sehr starke Founder-Kultur hat. Gibt es denn auch Gründerinnen und Gründer aus Ihren Kursen, die sagen, okay, wir haben jetzt so tolle Ideen, wir wollen daraus was machen?
Ja, also wie gesagt, neben uns sozusagen, die jetzt Potasco Solutions ge gegründet haben, gibt es auch die Gruppe vom Tobias Schäffer, der macht maschinelles Lernen, das benutzt er zum autonomen Fahren, zur Erkennung von Verkehrsszenen. Aber wie gesagt, das sind halt Unternehmensgründer auf einem sehr, sehr hohen technologischen Niveau. Es gibt auch Gründer sozusagen, die aus der Studentenschaft sozusagen entstehen, aber ich habe die jetzt nicht so weiterverfolgt, dass ich sagen könnte, wie erfolgreich die dann noch geblieben sind. Ja. Allerdings muss man sagen,
Na, hoffentlich sehr.
was es hier an der Uni Potsdam gibt und was auch eine tolle Sache sind die Institutionen. Also wir haben hier innerhalb der Uni sozusagen Potsdam Transfer, der einfach den Gründungsprozess begleitet und das ist ein tolles Team, die unterstützen einen total. Und dann eben auch noch außerhalb sozusagen die UP Transfer sozusagen, die Abwicklung von Industrieforschungsprojekten extrem erleichtert. Und gerade diese beiden Institutionen, die haben uns extrem geholfen in unserem ganzen Werdegang. Auch wenn es immer noch fundamentale Probleme gibt, ja. Ich meine, Probleme in der Hinsicht, dass so wie unser Marketing sozusagen. Ja, wir machen im Moment eigentlich kaum Marketing, weil wir sozusagen von Firmen so angesprochen werden. Selbst als wir drüber, wenn wir darüber nachdenken, ist es schwierig, weil wir eine Basistechnologie haben. Wir haben ja kein Produkt. Wir haben eine Basistechnologie, die mehr oder weniger auf sehr, sehr viele Probleme sozusagen anzuwenden ist, aber kein einzelnes Produkt sozusagen, was wir dann zur Produktreife treiben. Und das ist, denke ich, eine generelle Sache, die an der Universität schwierig ist, weil wir ja Technologien entwickeln und keine Produkte.
Ja, und genau darüber sprechend, ne? Also was genau ist denn dann diese Basis von Potasco Solutions? Was wird denn dann vermarktet?
Ja, also im Prinzip, also von der Technologieseite her beschäftigen wir uns mit der Operationalisierung von Wissen. Das heißt, in dem Moment, wo Wissen irgendwo gegeben ist in einem Unternehmen, können wir das sozusagen aufnehmen, formalisieren und dann kann daraus ein Assistenzsystem generieren, was sozusagen die Aufgabe übernimmt. Bestes Beispiel, Schichtplanung. Ja? Also es gibt verschiedene Schichten im Unternehmen. Wenn da jemand erst eine Nachtschicht macht, muss er zum Beispiel nachher erstmal eine Spätschicht machen. Die Wochenarbeitszeit kann, weiß ich nicht, 50 Stunden nicht überschreiben. Das heißt, da sind Überstunden dran, aber 50 ist vielleicht eine harte Linie. Dann müssen die irgendwie abgestottert werden und dürfen nicht zu viel aufgebaut werden. Das sind Sachen sozusagen, die normalerweise ein Mensch in vielen Unternehmen macht. Und dann gibt es auch noch die ganzen natürlich rechtlichen Bestimmungen, die dann eine Rolle spielen und Kompetenzen. Das heißt, je nach, wenn Sie jetzt wir haben das ja in der Schweiz für die Schweizer Bundesbahn gemacht und da spielt eine Sprachkompetenz eine Rolle. Ja, welche Sprachkompetenz oder auch, wenn Sie Teambuilding machen, wo Sie Teams zusammenstellen, einen Schweißer, aber Sie brauchen einen Schweißer und jemand, der Wasser, sich mit Wasserproblemen auskennt, etc. Und so, das ist Wissen sozusagen, was sich jemand in einem Unternehmen über Jahrzehnte aneignet. Und wir hatten auch schon Fälle gehabt, wo die Leute sagen, oh, der geht in Rente. Wir müssen das unbedingt auffangen oder so. Weil was die Unternehmen eben auch beklagen ist, dass, das können wir ja messen, aber bei der Schweizer Bundesbahn ist es so, dass die einen enormen Anstieg an Ersatzteilen verbuchen, weil zum Beispiel nicht mehr repariert, weil das Know-how nicht mehr da ist, was man wann reparieren kann. Es wird immer gleich neu bestellt. Und gerade diese Expertise, die ein Unternehmen eben aufbaut, das sozusagen, das Wissen zu nehmen und damit dann die Leute auch zu unterstützen, das zu machen. Weil das Schlimme ist, die meisten Schichtpläne, die wir sehen, sind illegal aus Unternehmen. Weil, ist ja ganz normal. Jemand macht einen Schichtplan, dann kommt einer in die Tür rein und sagt, oh, ich muss eine Nachtschicht machen. Oder ich kann da nicht oder sowas. Und dann auf einmal fängt er an, kurz zu modifizieren und dann stimmt das aber nicht mehr so ganz. Da werden auch rechtliche Linien überschritten und alles drum und dran, ja. Und das kann einfach ein System, wie wir auch ein Word zum Erstellung von Texten nehmen oder Excel oder eine Tabellenkalkulation zur Rechnung, so kann auch ein System dann die Schichtplanung assistieren. Es geht ja nicht darum, die Leute zu ersetzen. Das ist eine reine Assistenzfunktion sozusagen, die dann eingebracht wird in dem Moment.
Sehr spannend, sehr spannend. Wir gehen mal wieder zurück zu unseren Begriffen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Viele Menschen können oft auch gar nicht richtig verstehen, wenn sie eine Lösung anwenden, wie sie überhaupt funktioniert. Ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn sie ihre Freunde treffen, dann fällt ihnen der Plausch am Stammtisch auch nicht so leicht. Aber erzählen Sie doch mal, welche Soft Skills helfen Ihnen dabei, auch kritische Stimmen zum Zuhören zu bewegen und somit auch ihre eigenen Projekte und die universitären voranzutreiben?
Ja, also vielleicht ziehe ich mich da auf Known Ground zurück. Also wenn ich dann meine erste Vorlesung denke, in meiner KI-Vorlesung, dann gibt es zwei Sachen, die ich erstmal erzähle. Erstmal, Intelligenz zu definieren ist schwierig. Ich kann mich immer daran entsinnen, als ich sozusagen so ein Steppke war, so 4, 5 Jahre, und mein Vater hat damals aus der Firma einen Taschenrechner mitgebracht. Das war ein richtiger Klumpen. Der konnte addieren, multiplizieren, dividieren konnte er schon nicht. Und wenn man subtrahiert hat, kamen ab und zu ganz große Zahlen raus. Also, weil er so einen Überlauf gekriegt hat. Aber dennoch war das Ding für mich super intelligent. Das konnte Sachen, die meine Rechenkünste bei beiden überstiegen haben. Also, ich hätte das auch damals als intelligent angesehen. Ja? Also, von daher ist die Angst fehl am Platz, weil man muss immer bedenken, das, was wir als wenn immer wir von künstlicher Intelligenz reden, kann man den Satz nehmen und kann man künstliche Intelligenz durch Computer ersetzen. Und den Satz hätte man wahrscheinlich mit Computer vor 5 Jahren formuliert. Und dann wäre er lange nicht so angsteinflößend gewesen. Ja? Und ich meine, die zweite Sache noch von der Vorlesung, die ich halt immer sage, ist, man muss ganz klar sehen, dass was wir als was immer wir für KI-Technologien
alles
verbauen.
Irgendwie runtertransformiert auf Symbolmanipulation oder Nullen und Einsen, die addiert werden. Ja, das ist also nichts anderes wie jetzt ein Tabellenkalkulationsprogramm oder was am Ende des Tages sozusagen.
Da werden Symbole manipuliert. Das ist auch im Endeffekt die Hypothese, die man dabei hat. Das heißt, was wir an künstlicher Intelligenz überhaupt bewirken können, basiert darauf, dass wir das zurückführen auf die Manipulation von Symbolen, dass man wegen 1 und 1 0 ist oder so. Im binären System, ja. Ja, und mehr ist es nicht. Und interessanterweise der Begriff Artificial Intelligence selber ist ja in einem Telefongespräch entstanden unter Zeitdruck. In Kanada sozusagen wird der Begriff Computational Intelligence verwendet, den ich viel besser finde, weil es von vornherein klar ist, dass es eigentlich nur um Intelligenz, also Phänomene der Intelligenz geht, die man auf Berechenbarkeit zurückführen können, die man auf dem Computer abbilden können. Ja, es gibt so viel mehr Intelligenz, was man mit dem Rechner gar nicht, die man mit dem Rechner gar nicht erreichen kann.
Ganz lieben Dank, super. Sie haben vorhin die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen erwähnt, gerade auch in informatischen Bereichen ist diese besonders wichtig. Geben Sie uns doch mal ein Beispiel, was für Lösungen, schönere Ansätze vielleicht herauskommen, dadurch, dass man das Thema heraushebt. Und die Motivation meiner Frage ist eine ganz persönliche, weil ich ja auch versuche, die Themen Kreativität und künstliche Intelligenz miteinander in Einklang zu bringen. Und wenn die Leute sowas wie Kreativität hören oder Kunst, manchmal verschließen sich sofort die Sinne und man will gar nicht mehr weiter zuhören. Aber erklären Sie uns doch mal, warum ist das überhaupt so wichtig und gibt es da auch ein Beispiel?
Die Informatik lebt von Interdisziplinarität, weil es ja darum geht, mit informatischen Methoden Probleme in der realen Welt zu lösen. Also für uns in der Arbeitsgruppe war das immer extrem fruchtbar, dass wir uns mit Anwendungen auseinandergesetzt haben, weil wir uns dann Fragen gestellt haben, die wir vielleicht nicht in dem Moment lösen konnten, aber vielleicht 3 Jahre später. Weil man durch diese Fragestellung sozusagen aus der Anwendung erst wieder Grundlagenforschung betreiben musste, die dann erarbeiten konnte und das Problem dann eben erst später lösen konnte. Also von daher kommt man nie in diese Elfenbeinturm-Situation, dass man sich seine Fragestellung selber irgendwie hochwirft und dann wieder auffängt, sondern man schaut eben, was draußen so gebraucht wird und zieht sich dann und guckt sich die zugelegenen Grundlagen eben dann auch an, die gebraucht werden. Das heißt, das ist keine Anwendungsforschung, das heißt, man macht nicht irgendwie ein Anwendungsproblem, sondern man guckt sich die Sachen an und führt das auf grundlegende Probleme zurück. Dadurch haben wir, denke ich, die Relevanz von der Grundlagenforschung, die wir im letzten Jahrzehnten gemacht haben, extrem gestiegen. Also ich kann mich an einen Artikel erinnern, das haben wir haben also lange mit Max Planck-Institut auch Bioinformatikforschung gemacht mit denen zusammen und da war es irgendwie ganz wichtig, eine gewisse Funktionalität zu haben, im Detail vielleicht auch nicht so wichtig und da haben wir auch, die haben wir uns angeguckt, Algorithmen entwickelt und vor allem die existierenden Methoden, die haben nur exponentiellen Platz gebraucht und wir konnten dann den polynomiellen Platz, also sehr platzsparend auch arbeiten, ja, und wir haben die ersten Algorithmen und eine ganze Community sozusagen hat das wiederentdeckt, sozusagen 10 Jahre später, ja, und wir durch den Anwendungsbezug sozusagen waren da weit voraus, indem wir diese Fragestellung aufgehoben haben. Das war eine Grundlagenforschung, also wir konnten das damals nicht, als die Frage an uns gerichtet worden ist, aber dann ein paar Jahre später und dann war das auch eine sehr interessante Fragestellung, die wir dann bearbeitet haben.
Sehr schön, es geht also auch ein bisschen um die gegenseitige Inspiration und das sich miteinander bewegen, ne? Auch wenn man manchmal gar nicht weiß, worauf läuft es hinaus, aber ja, sehr schön. Welche Rolle spielt dann überhaupt Kreativität in Ihrer eigenen Arbeit und vielleicht auch in Ihrem Handeln?
Ja, also ohne Kreativität geht nichts. Weil ich meine, forschen heißt im Endeffekt den Stand der Kunst erweitern. Und wenn man da einfach keine neuen Ideen sozusagen Man muss immer, wenn man forscht, neue Ideen generieren. Das ist sozusagen unabdingbar und dafür muss man kreativ sein, ja. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich meine, ich sage auch immer meinen Leuten hier, wir machen neugiergetriebene Forschung. Und die läuft vielleicht auch mal in eine andere Richtung und dann ergeben sich wieder andere Chancen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache sozusagen, dass man seine Kreativität freie Läufe lässt. Und wir versuchen das auch immer hier zu diskutieren, um auch in die jeweiligen Lebenssituationen mit einzubinden. Also ich sage den Jungs und Mädels ja auch immer, seht zu, dass ihr den Slot am Tag findet, wo ihr am kreativsten seid. Da macht ihr eure Forschung und den ganzen administrativen Kram oder was auch immer, den macht ihr außenrum. Also ganz ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Andere interessante Sache ist, wir sind ja, wir haben ja früher, unser Institut war ja in Kribnitzsee, wir sind jetzt nach Golm gezogen, während Covid. Und als dann die Leute wieder zurückkamen ins Institut, das Erste, was sie gesucht haben, ein Whiteboard. Es gibt wieder Whiteboards. Wir können wieder gemeinsam Ideen entwickeln und an den Whiteboards sozusagen arbeiten. Das ist also für einen Informatiker, ja, die Rechner waren gar nicht so wichtig. Die Whiteboards waren entscheidend, ja.
Ja,
dazu vielleicht auch nochmal ein Beispiel aus unserer Industrieforschung. Ich habe das ja vorhin erwähnt mit der Schichtplanung. Und als wir bei unserer ersten Anwendung bei der Schweizer Bundesbahn war es so, ne, man hat ja Eingabedaten, das sind meinetwegen die Leute, die Schichten abarbeiten sollen und die haben verschiedene Qualifikationen und die haben auch verschiedene Vorlieben und verschiedene, ja, so nicht so Vorlieben und so beschreibt man sozusagen die Daten und dann gibt es die Aufgaben zu erledigen. Und im Endeffekt drückt man auf den Knopf und dann kommt am Ende, soll ja ein Schichtplan bei rauskommen. Jetzt war es aber so, dass in dem Moment, wo man das Wissen eben modelliert hat, auch wenn es sozusagen von Eingabe nach Ausgabe, das die ursprüngliche Aufgabenstellung war, in dem Moment, wo das Wissen modelliert war, konnte aufgrund von dem Wissen eben auch Kreativität erzeugt werden. Eine einfache Sache war, also erstmal konnte man Anfragen stellen. Ist es überhaupt möglich, mit den Leuten sozusagen diese Qualität oder diese Abdeckung zu kriegen? Dann konnte man irgendwann dem Management sagen, das, was das Management fordert, ist gar nicht machbar. Umgekehrt konnte das System dann aber auch durch leichte Modifikationen sagen, das kann besser werden, wenn ihr so und so viele Leute einstellt. Das kann besser werden, wenn ihr auch die Schichten anders schneidet. Die hatten zum Beispiel zu große Schichten gehabt. Das war besser, auch noch ein paar kleine Schichten zu haben, weil die einfach, ist ja klar, da kann man die Lücken besser füllen. Ja? Im Nachhinein, wenn das System das vorgeschlagen hat, sagt man, ja, warum sind wir da selber drauf gekommen? Aber da ist es eben auch so. In dem Moment, wo das Wissen sozusagen modelliert ist, kann das System eben auch mit dem Wissen arbeiten und kann entsprechende Vorschläge machen. Eben mal um die Ecke denken, wo ein Mensch vielleicht nicht unbedingt gleich hindenkt.
Ja, ich komme zu meiner letzten Frage. Ich habe manchmal am Ende der Podcast-Sätze, die mein Gast dann vervollständigen kann. Und ich würde Sie jetzt auch bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Um verantwortungsvoll in Business mit KI-gesteuerten Lösungen umzugehen, ist es besonders wichtig,
die Kirche im Dorf zu lassen. Das ist ganz wichtig, ja. Also man muss immer pragmatisch an die Sachen auch rangehen und muss diesen Hype abstreifen. Ja, weil es wird im Moment sozusagen so viel Versprechungen rechts und links gemacht, was KI alles können soll und alles drum und was da auch teilweise auch an falschen Sachen dann gesagt wird sozusagen. Also man darf nie vergessen, KI ist eine Technologie, genauso wie es ihr Word-Processing ist, genauso wie es das Internet ist, genauso wie es eine andere Sache ist. Es wird auf den Rechner abgebildet und ein Rechner sozusagen kümmert sich dann darum. Da ist nichts Mystisches dabei. Und deswegen ist eine ganz wichtige Sache, dass man einfach sachlich bleibt und die Sachen analysiert und sich nicht sozusagen blenden lässt.
Wundervoll, wundervoll. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Professor Schaub, für Ihre Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bei Gelegenheit wieder. Und Ihnen, liebe Hörende, auch vielen Dank. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit mit uns und wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge. Relevante Links finden Sie unter der Beschreibung. Vielen Dank.